SWR 2 Tandem.
Im Sommerprogramm von SWR 2 Tandem ein Gespräch mit Angela Kückritz über das Leben in Chinas Hauptstadt Peking. Wie ist es, wenn man in Chinas Hauptstadt Peking in einem traditionellen Hofhaus lebt? Angela Kückritz hat es getan. Die Redakteurin der Wochenzeitung Die Zeit wohnte mehrere Jahre mitten in Peking und hat China, den Giganten Asiens mit mehr als 1,3 Milliarden Einwohnern, auch aus der Hinterhofperspektive kennengelernt.
Man lebt so ein bisschen wie im Dorf mitten in der Stadt. Also man kennt sich gegenseitig. Das Leben spielt sich ziemlich auf der Straße ab. Es gibt noch richtig so fahrende Händler, die morgens kommen. Also man erwacht davon, dass man plötzlich den Kungtiao, genau, ja, so einen Altwarensammler hört, der Klimaanlagen und Computer einsammeln will. Dann kommt der Scherenschleifer mit diesem rasselnden Geräusch. Dann hört man die Nachbarn auf der Straße sprechen.
Mit Angela Kückritz sprach Almut Engelin.
Sie schreiben in Ihrem Buch Wolkenläufer, Sie sehnten sich manchmal nach China. Wonach sehnen Sie sich?
In erster Linie natürlich nach meinen sehr guten Freunden, mit denen ich auch täglich kommuniziere. Ansonsten nach diesen magischen Tagen oder Momenten in Peking. Also gerade zum Beispiel im Spätherbst, wenn dieses ganz besondere Licht ist. Und die ganzen alten Nachbarn in den Stadtsee springen unter lauten Rufen. Oder man die Tauben kreisen hört am Himmel. Denen binden die Besitzer immer so kleine Pfeifen an die Krallen, dass es so ein sirrendes Geräusch gibt, wenn sie fliegen. Das ist so ein bisschen der Sound von Peking. Und natürlich nach dem Essen sehne ich mich ganz besonders. Denn das ist wirkliches Soul Food. Und das kann man in Deutschland so eigentlich nicht bekommen.
Ihr Viertel, in dem Sie in Peking gelebt haben, war ein altes Viertel, so wie es sich für mich angehört hat, auch ein kleines Viertel, das Trommelturmviertel, das nach eben einem bestimmten Turm benannt ist. Und Sie haben dort in einem Hofhaus gewohnt. Was war das für ein Viertel? Was ist ein Hofhaus? Wie sieht das aus?
Ein Hofhaus ist quasi klassische chinesische Architektur mit geschwungenen Dächern nach oben, ziegelgedeckt, ein- bis zweistöckig, meines war auf der einen Seite ein- und auf der anderen Seite zweistöckig. In der Mitte gab es einen Hof, da gab es einen Baum darin, also chinesische Datteln. Es gibt ganz wahnsinnig viele Katzen dort. Da habe ich mich auch mit vielen angefreundet. Ich wohnte eigentlich fast an so einer Katzenautobahn. Ja, die liefen dann immer vorbei am Fenster. Und ich habe die teilweise auch gefüttert. Die setzten sich dann auf den Schreibtisch und auf den Schoß, wenn ich geschrieben habe. Und man geht auf die Straße und kennt eigentlich immer jemanden. Es gab dort auch einen großen Platz, wo immer viel los war, die Nachbarn getanzt haben. Ja, also es war wahnsinnig viel los dort. Und das habe ich sehr genossen.
Wie so ein altes kleines Juwel in dem glitzernden, hektischen Peking, was wir aus anderen Bildern kennen. Mhm. Es gibt dieses Viertel nicht mehr.
Es gibt dieses Viertel schon noch, aber nicht mehr so. Also es wurde umgestaltet. Das Besondere dieses Viertels war, dass dort teilweise sehr arme Leute gelebt haben. Aber eben auch Leute, die so richtig dieses Pekinger Straßenleben gelebt haben, diese ganz alte Kultur aufrechterhalten haben, ja, zum Beispiel mit Vogeldressur oder diesen fahrenden Händlern. Und das Ganze ist aber Prime Real Estate, weil es mitten in Peking ist und die Regierung und Immobilienentwickler sind natürlich sehr interessiert daran, dass dort die Leute sehr viel mehr Miete zahlen und deswegen wird das Ganze jetzt sozusagen posch von der Architektur.
Posch heißt, es wird schick und angesagt.
Es wird schick. Und glänzend und das werden eben vor allem reiche Leute langsam in diese Viertel ziehen. Und so dieses ganze Leben, das dort einmal war, wird sich ganz schön verändern. Das ist eigentlich das Entscheidende.
Ja, sehr viel der alten Häuser wurde zerstört, aber darauf kommen wir später. Das soll jetzt am Anfang noch nicht Thema sein. Sie haben Ihre Kontakte in dem Viertel ganz schön beschrieben in dem Buch. Vielleicht hören wir uns einfach mal eine Passage aus Ihrem Buch an.
Im Trommelturmviertel kannten wir uns. Alle paar Meter sagt jemand Hallo oder verwickelte einen in ein Gespräch. Herr Xu riss sein Hemd hoch und zeigte mir die Narben seiner Herz-OP. Herr Li, der ein bisschen verrückt war, wollte mir eines seiner neuesten Sprichwörter vorsagen. Oder etwas auf seiner Flöte vorspielen. Herr Bai zeigte mir seinen Vogeltrick. Der Vogel änderte auf seinen Befehl hin mitten im Flug die Bahn und steuerte zu ihm zurück. Die Rikscha-Fahrer lobten den neuen Mantel oder halfen mir, meine Koffer in den Hof zu tragen, wenn ich von einer Dienstreise zurückkam.
Ja, das hört sich alles sehr warm, sehr persönlich und auch völlig unkontrolliert an. Wie war das denn für Sie jetzt als Korrespondentin? Konnten Sie denn sich frei bewegen? Wurden Sie nicht ununterbrochen überwacht?
Ja, also natürlich wird man als Korrespondent in China überwacht. Also man kann davon ausgehen, dass Telefongespräche abgehört werden, Mails gelesen werden, sowieso es sehr wahrscheinlich auch Wanzen überall in der Wohnung gibt. Die Sicherheit kommt auch immer rein und lässt einen das wissen, indem sie kleine Dinge verändert. Also meinetwegen, man hat am Abend das eine Licht angelassen und wenn man zurückkommt, ist dieses Licht aus und ein anderes dafür an oder die Zeit auf dem Computer ist verstellt. Also es sind so Zeichen, um einem zu zeigen, ja, wir kommen rein und wir beobachten dich. Also dieses Freibewegen war ganz unterschiedlich als Journalist. Also man kann an vielen Orten in China sich sehr frei bewegen, frei Interviews machen. Wenn es allerdings in sensible Gebiete geht, also gerade in Tibet oder in Xinjiang, da ist es dann sehr viel komplizierter. Also zum Beispiel in die autonome Provinz Tibet bin ich nur einmal gekommen und richtig auf so einer Regierungstour. Die sind sowieso für Journalisten extrem selten. Und da wird man eigentlich total überwacht und kann eigentlich nur so vorausgewählte Bauern treffen oder Nomaden. Und die stehen dann immer vor einem Propagandaposter und sagen, wie wahnsinnig glücklich sie sind. Aber das ist eigentlich die Ausnahme. Also das sind dann eben eher so die sensiblen Gebiete in China. Ist sehr unterschiedlich.
Für was haben Sie sich vor allen Dingen interessiert?
Am meisten interessiere ich mich für gesellschaftliche Prozesse dort, weil es einfach ein so dynamisches Land ist. Viele Prozesse, für die Deutschland Jahrzehnte gebraucht hat, die spielen sich innerhalb von Jahren ab. Also zum Beispiel Verhandlungen von Homosexualität, ganz viele Emanzipationsprozesse, Liebe. Und deswegen dachte ich mir, ich will vor allem über Gesellschaft sehr viel schreiben.
War es denn für Chinesen jetzt in ihrer Umgebung, die sie kennenlernten, ohne weiteres möglich, mit ihnen wirklich gut zusammenzukommen oder gingen die damit ein Risiko ein? Konnten die sich mit ihnen anfreunden oder war das für die ein bisschen heikel?
Nein, also nee, das ist kein Problem. Ich würde sagen, unter meinen wirklich besten Freunden sind die Hälfte Chinesen. Also das finde ich eben auch extrem schön, dass man den Leuten sehr nahe kommen kann oder eben sehr tiefe Freundschaften schließen kann und dass auch Freundschaften sind, finde ich, wo man extrem füreinander einsteht. Also das war eigentlich die schönste Erfahrung, die ich da machen durfte. Und was ich generell bei meinen chinesischen Freunden total schätze, ist dieses unglaublich feine psychologische Gespür, dass man, glaube ich, eben auch erwirbt, wenn man in einer Gesellschaft lebt, wo vieles nicht ausgesprochen wird und man sehr vieles erfühlen muss.
Sie haben hier in Deutschland und in Taiwan Chinesisch gelernt. Sie haben Sinologie studiert.
Im Nebenfach, ja, also in Deutschland.
Politik, Wissenschaft und
Kunstgeschichte und Sinologie, genau.
Und Ihre engste Zusammenarbeit hatten Sie eigentlich mit Miao, mit Ihrer Assistentin. Und wie haben Sie Miao kennengelernt?
Also Miao war meine Chinesischlehrerin in Hamburg. Also als ich dann schon bei der Zeit war, hat sie mir Chinesisch beigebracht. Sie wollte dann gerne zurück nach Peking kommen und dann haben wir eben angefangen, auch zusammen zu arbeiten. Und ja, dann ist sehr viel passiert, was uns eben auch nochmal sehr viel enger zueinander gebracht hat.
Ja, Miao ist jetzt auch wieder in Hamburg.
In Weimar ist sie gerade.
Was sehr aufregend war, weil sie eben zwischendurch lange im Gefängnis war, verhaftet und im Gefängnis. Und darauf müssen wir unbedingt noch kommen. Das ist ein Eindruck, den man hat, wenn man ihr Buch liest, dass sie das Land wahrnehmen als ein Land, wo Menschen, aber auch das Land als Ganzes ständig auf der Überholspur ist. Dass sie so mit unserer getragenen westeuropäischen Mittelstandsmelancholie darauf gucken, mit welcher Rabiatheit Altes ausgerupft und Neues geschaffen und Neues und Neues und morgen ist es schon wieder alt.
Ich meine, Kultur ist immer im Wandel, ja, und also man merkt jetzt auch zum Beispiel, das Alte gewinnt immer mehr an Akzeptanz, ja, oder Leute besinnen sich ihrer Tradition und besinnen sich ihrer alten Architektur. Nur im Moment ist eben eine Phase, wo in unglaublich großem Tempo wunderschöne über Jahrhunderte oder Jahrtausende Städte und Dörfer und überhaupt Lebensformen einfach innerhalb von ein paar Jahren zerstört werden. Und es liegt zum einen mal dran, dass die Führungsgeneration, die im Moment an der Macht ist, in der Kulturrevolution aufgewachsen ist und also richtig mit diesem Slogan "Schlag das Alte kaputt". Und das hat was zu tun mit dieser mega wirtschaftlichen Entwicklung und Urbanisierung. Und die chinesische Wirtschaft stützt sich eben zu großen Teilen auf den Immobilienmarkt. Das war ganz lange die Hauptantriebskraft. Und das bedeutet einfach, dass da innerhalb von teilweise Monaten Städten, man Dorf oder ein Ort einfach nicht mehr wiedererkennt. Ist komplett anders. Gerade wenn man die Kultur liebt oder zum Beispiel das Handwerk dort liebt, weil man vielleicht auch aus dem Grund Sinologie studiert hat, dann tut mir das schon manchmal im Herzen weh. Es gibt ja auch Leute, die versuchen, dagegen anzugehen. Auch Freunde von mir sind ganz engagierte Kulturschützer. Nur ist es eben so, dass die Leute, die Geld und Macht haben, was anderes wollen. Und das ist vor allem ihr eigener Profit.
Sie schreiben in Ihrem Buch, nur wenige Chinesen, die älter als 20 sind, können den Ort, an dem sie aufgewachsen sind, noch finden.
Ja, ist so.
Was macht das mit Menschen?
Eine Entwurzelung. Ich habe mal so eine Geschichte über einen Therapeuten gemacht, der hat gemeint, also Chinesen fühlen sich seit 30 Jahren eigentlich so, als ob sie die ganze Zeit in einem Hotelzimmer leben, dass sie permanent wechseln. Das sind eigentlich so städtische Nomaden in gewisser Weise, ja, auch durch diese irrsinnige Urbanisierung. Und er hat gemeint, es schafft natürlich eine wahnsinnige Unsicherheit. Und diese Unsicherheit, die spürt man eben überall in der Gesellschaft, weil die chinesische Kultur ja eine sehr stabile war über Jahrtausende, ne? Also sozusagen diese konfuzianischen Elemente, das ging ja, egal wie die Dynastien wechselten, die Werte oder das Leben ging ja immer weiter. Und dann war plötzlich dieser unglaubliche Bruch mit Mao, der sagte ja, jetzt das Alte gilt nicht mehr, die alten Werte gilt nicht mehr, wir schlagen den Buddha-Statuen die Köpfe ab, ab jetzt gelten nur noch sozialistische Werte. Und viele Leute haben diese Werte auch gekauft, ja, die waren dann überzeugte Sozialisten. Und dann starb Mao eben und 1978 sagte Deng Xiaoping, ja, Reichtum ist gut. Und die Leute, die sozusagen vorher einen Bruch hatten, die hatten jetzt nochmal einen Bruch. Also es gab einen doppelten Wertebruch und den merkt man auch jetzt noch. Also es gibt so ein sehr ambivalentes Verhältnis zu der eigenen Vergangenheit. Gerade im Moment ist es ein wahnsinniger Trend, da wieder sich zu bilden, also sich in den klassischen Disziplinen wieder, also meinetwegen Teekultur interessiert die Leute wieder oder Konfuzianismus und so. Aber, das sagte eben auch dieser Therapeut, es ist was anderes, weil wenn jemand jetzt in einen Teekurs geht, früher wusste man genau in der Teezeremonie, ich halte diese Teetasse so und das verkörpert einen Wert, das verkörpert eine Tradition, das verkörpert eine Kultur und es war eingebettet darin. Und jetzt ist es eben eine Etikette und das ist was ganz anderes.
Da fehlt sozusagen die Substanz und das korrespondiert mit etwas, was man immer wieder hört. Es gibt unheimlich viel Scheinsachen in China offenbar. Also Sie sagen, es gibt eine unglaubliche Fülle von Hochstaplern, also Scheinmönche, Scheinbeamten, Scheinprofessoren, Scheinwissenschaftler, Scheinpolitiker, Schein alles Mögliche. Es gibt Potemkinsche Dörfer, es gibt, habe ich woanders gelesen, Fabriken, die tatsächlich nur einmal im Jahr laufen für die Kontrolle. Ansonsten werden die Gelder eingestrichen. Und Sie sagen an einer Stelle, China ist das Land des Fake. Wie erklären Sie sich das? Was ist da los?
Oh ja, also ich glaube, da spielt ganz viel rein. Also einmal, es gibt sowieso ein anderes Verständnis von Original oder Originalität. Also zum Beispiel der Schüler hat ja früher auch immer den Lehrer kopiert, bis er so gut war und dann seinen eigenen Stil gemacht hat. Das chinesische Wirtschaftswachstum beruht ja am Anfang zumindest sehr auf diesem Modell, dass man westliche Firmen einlud, in China zu produzieren und sozusagen unter der großen Toleranz der chinesischen Behörden chinesische Firmen dann eben anfingen, das auch zu kopieren, Technologie zu kopieren.
Diebstahl geistigen Eigentums, ein Riesenproblem für westliche Unternehmen.
Genau, und ich meine, teilweise liebe ich das auch, also es liegt so ein wahnsinniger Spieltrieb darin auch. Ne? Also ich meine, diese ganzen Eiffeltürme und Harry Potter Schlösser, ich meine, das ist architektonisch und ästhetisch grauenhaft, aber es ist auch irgendwie toll. Ja? Es ist wie ein Kind, das sich denkt, wow, super, Harry Potter Schlösser baue ich mir auch in meine kleine chinesische Kleinstadt oder ich baue ein chinesisches Kadakes und Halberstadt. das hat ja auch was, irgendwas sehr Kindliches und Begeisterndes, und das mag ich daran. Und ich verstehe ja auch die Wanderarbeiterin, die sich denkt, wow, ich will auch eine Louis Vuitton-Tasche tragen. Ne? Das ist ja eigentlich auch was Schönes.
Wanderarbeiterinnen sind die Ärmsten der Armen.
Und es kommt immer darauf an, wo die sind. Also wenn man vor 10 Jahren Wanderarbeiter interviewt hat, die konnten oft nicht ihren eigenen Namen schreiben und waren total ungebildet. Inzwischen sind das Leute, die kennen ihre Rechte, die suchen im Netz rum, die wissen, wenn sie streiken wollen, wann sie streiken müssen. Und es ist ja so, dass die Bevölkerung, die arbeitende Bevölkerung in China zurückgeht. Das heißt, früher konnten sich Fabriken Wanderarbeiter aussuchen, und inzwischen ist es so, dass die Wanderarbeiter im Zug ankommen und können sich die Fabrik aussuchen, in der sie arbeiten können.
Das heißt, es sind bessere Löhne durchsetzbar.
Ja, es sind bessere Löhne durchsetzbar, und von den Chancen her hat sich doch sehr viel gebessert, auch für die.
Sie haben sich ja dann sehr engagiert, als Ihr Viertel anfing, also das Trommelturmviertel anfing, bedroht zu werden. Es war klar, dass es irgendwie in der Gefahr ist, abgerissen zu werden. Und da sind Sie sehr aktiv geworden. Was war das für eine Erfahrung? Was passierte da?
Ich meine, ich konnte gar nicht so aktiv werden, weil ich ja als Auslandskorrespondentin sowas besser nicht machen sollte. Ich habe viel mit Tanley zusammengearbeitet. Das ist eine ganz wunderbare Architekturarchäologin, kommt aus Hongkong, Mitte 20, ist aber jetzt schon die Koryphäe auf dem Gebiet der Pekinger Stadtgeschichte, hat in Peking studiert. Und wir haben dann eben auch so Treffen gemacht bei mir im Büro, wo wir Kulturschützer, Architekten, Nachbarn eingeladen haben und so ein bisschen diskutiert haben. Und dann gab es noch eine Fotografin.
Ihr Büro, war das auch in diesem Hofhaus, also da, wo Sie wohnten?
Genau, das war auch dort.
Wie haben die Menschen das aufgenommen, als das Trommelturmviertel, als es dem sozusagen an den Kragen ging? Haben die jetzt gesagt, okay, wir kommen jetzt in Neubauwohnungen und die werden komfortabler sein und werden irgendwie vielleicht ein bisschen bessere sanitäre Anlagen haben? Wie war da die Stimmung?
Also ich würde sagen, unter meinen Nachbarn war sie 50-50. Die Hälfte der Leute hat genau das gesagt. Die hat gesagt, wow, endlich haben wir ein Bad, ein modernes Klo, wir müssen nicht mehr rausgehen, um auf Toilette zu gehen. Und die andere Hälfte hat gesagt, nee, wir wollen unbedingt in diesen Hofhäusern leben. Ja, da ist die Erdenergie groß. Also die Erdenergie ist etwas, an die viele Chinesen glauben, dass wenn man eben nah an der Erde lebt, dass man nicht so schnell krank wird. Und die haben eben auch gesagt, wir wollen nicht raus aus diesem sozialen Gefüge, ja, eben dass jeder jeden kannte. Weil wenn man dann rausgeht in diese anderen eher anonymen Mietsiedlungen, da kennen die Nachbarn einander nicht. Und hier kennen wir uns alle seit Jahrzehnten.
Wie ging die Geschichte weiter? Was passierte?
Also wir wussten ja schon seit Jahren, dass das Viertel abgerissen werden soll. Es gab aber keine konkreten Pläne. Das war eben ein sehr intransparenter Prozess, der sich über einen sehr langen Zeitraum erstreckte. Also ich weiß noch, irgendwann zum ersten Mal sehe ich Männer, die den Platz vermessen. Und da fragte ich, ja, was wollt ihr da machen? Und dann sagen sie, ach, nur die Häuser nach außen schieben. Dann sage ich, oh, die Häuser nach außen schieben, ihr meint also abreißen. Nein. Nur die Häuser so ein bisschen zur Seite schieben. Und wir so, ja, wenn ihr sie nicht abreißt, wie wollt ihr sie denn verschieben? Und natürlich wurden dann die Häuser abgerissen. Es gab dann eben Leute, das waren dann völlig absurde Szenen, die in einem Viertel, wo es aussah wie im Krieg oder in einer nuklearen Katastrophe, also alles war Schutt und Abriss, da in aller Seelenruhe auf den Ruinen saßen und noch Karten spielten. Also das war so ein völlig bizarre Szenen, die noch ausgehalten haben bis zum Schluss. Und die sind dann sukzessive gegangen, ja, so einer nach dem anderen.
Also Sie haben das schon mit viel Schmerz auch erlebt.
Ja, klar. Absolut, weil dieser Platz, der Platz zwischen Trommel und Glockenturm, das war einfach der tollste Platz Pekings. Es gibt ja in Peking fast keine Plätze, wo sich Leute so begegnen und treffen. Und also ich meine, der Tiananmenplatz ist ja ein toter Platz, wird ja auch total überwacht. Und das war eben so ein richtig toller Platz, wo Leben stattfindet.
Aber das war ja nicht so unheiß da, dass Sie sich da engagiert haben. Also jemand hat Sie dann auch gewarnt und gesagt, die Staatssicherheit sieht das bereits, diese Treffen als Verschwörung unter Beteiligung ausländischer Kräfte. Die ausländische Kraft waren in dem Fall wahrscheinlich Sie und die Fotografin.
Ja, noch ein paar andere, ja, zwei, drei Leute. Ja.
Wie kam es dann dazu, dass sich Ihre Situation so massiv verschärfte und Sie letzten Endes fast fluchtartig China verlassen mussten?
Also das hatte damit gar nichts zu tun. Ich war eben mit Zhang Miao, also meiner ja, sehr guten Freundin, Assistentin bei Occupy Central in Hongkong. Wir haben darüber berichtet.
Diese großen Proteste 2014 im Zusammenhang mit den Wahlen.
Genau, also Proteste für demokratischere Regeln bei dieser Wahl. Zhang Miao ist da so ein bisschen mitgerissen worden, ja, von dieser, ich meine, das waren ja wirklich auch imposante Demonstrationen. Und ich bin dann eben länger in Hongkong geblieben und sie ist zurück nach Peking gefahren und war dann eben am nächsten Tag bei einer Support Occupy Central Dichterlesung in Peking.
Und sie hatte vorher schon im Internet jede Menge gelbe Schleifen gepostet und so, also dieses Symbol der Bewegung und hatte das sehr begeistert mitgetragen. Das konnte man im Internet gut verfolgen, ne?
Ja, und das konnten eben auch die Sicherheitsbehörden gut verfolgen. Ja, ich war noch in Hongkong, als ich dann erfahren habe, dass Zhang Miao inhaftiert wurde. Und ich habe dann natürlich alles versucht, sie da irgendwie rauszuschlagen. Botschaft und kann man sich ja vorstellen, ne, wie man dann alles anruft in so einem Moment. Also geht man ja gar nicht mehr vom Telefon weg, isst nicht mehr, schläft nicht mehr. Ne? Das wird dann eben die Priorität, seine Freundin aus dem Knast rauszuholen.
Vor allen Dingen, weil diese Gefängnisse eben auch einen horrorartigen Ruf haben. Also man geht dann in der Regel davon aus, dass da gefoltert wird.
Ja, also ich meine, was in ihrem Fall passiert ist, ist, sie wurde in ein schwarzes Gefängnis gebracht, also ein illegales Gefängnis und dort 4 oder 5 Tage am Schlafen gehindert. Ja, und ich wurde dann eben, als ich zurück in Peking war, auch von den Behörden verhört.
Und 4,5 Stunden in fensterlosen Räumen.
Ja, das war dann eben Tag für Tag gab es ein neues Verhör und irgendwie neue Verhörer und auch immer ein neues Psychospiel. Also es war ganz interessant zu sehen, auch mit welchen psychologischen Methoden die arbeiten. Und es ging eben insbesondere darum, dass die offensichtlich den Verdacht hatten, dass ich eine Spionin wäre. Na, man hat ja immer gesagt, dass Occupy Central eine Bewegung sei, die von ausländischen Kräften unterstützt worden wäre. Also das Ganze war dann am Ende so, dass ich mich da nicht mehr ganz sicher gefühlt habe.
Ja, das hört sich jetzt so ein bisschen lapidar an, wenn Sie sagen, ich habe mich da nicht mehr ganz sicher gefühlt. Also ich wollte Sie bitten, noch mal eine kleine Passage, wo Sie über so eine Verhörsituation schreiben, zu lesen.
Er fragt knapp und hart. Seine Fragen zielen in folgende Richtung. Miao war meine private Assistentin. Ich bin mehr als Journalistin. Ich verfolge eine ganz andere Agenda. Wir haben Regimekritiker getroffen, Separatisten, ihm Geld gegeben. Ich merke, wie er die Schlinge um meinen Hals enger und enger zieht.
Sie haben ja die ganze Zeit mit dem Wissen um diese Kontrolle gelebt. Wie war das dann in dieser Situation? Hatten Sie das Gefühl, na gut, also die deutsche Botschaft habe ich im Rücken? Haben Sie sich da immer doch sicher gefühlt oder wie beunruhigend wurde die Situation eigentlich für Sie?
Was mich beunruhigt hat, war, dass ich eben bei verschiedenen Recherchen davor immer auch gemerkt habe und das eben von vielen Leuten wusste, dass die Sicherheitsbehörden immer auch mit Mafia-Trupps zusammenarbeiten. Ich selber habe das auch schon erlebt, dass dann so Mafia-Typen in meinem Hotel waren und die ganze Nacht so taten, als ob sie die Tür eintreten und gewaltsam irgendwie ins Hotelzimmer eintreten. Und ich meine, das war sozusagen nur ein Warnsignal, aber ich habe das eben auch bei einem uigurischen Professor erlebt. Der wurde mit seiner Familie ein paar Mal bewusst und geplant eben fast in einen Autounfall verwickelt. Ne? Also ich meine, solche Dinge passieren.
Die Uiguren sind auch eine nationale Minderheit, die große Probleme hat in China.
Genau, und Ilham Toti ist sozusagen ein uigurischer Wirtschaftsprofessor, der jetzt lebenslänglich verhaftet worden ist. Und vor seiner Verhaftung und Verurteilung ist er immer wieder eben mit den Kindern im Auto ja fast angefahren worden, fast in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Und danach sind sie auch ausgestiegen und haben ihn irgendwie beschimpft oder so. Es war klar, dass es eben diese Mafia-Leute sind, die mit den Sicherheitsbehörden zusammenarbeiten.
Das heißt, da sind Leute am Werk, die plötzlich machen, was sie wollen. Also ja. Man hat es dann mit Leuten zu tun, wo man denkt, ja, vielleicht schlagen die mich jetzt auch hier zusammen oder lassen mich mal eben verschwinden.
Ja, das sind eben auch Leute, wo man dann manchmal Sorge hat, ja, okay, die haben jetzt vielleicht nicht den Auftrag, dich umzubringen, aber wenn so Mafia-Methoden angewandt werden, wir als Ausländer und als ausländische Journalisten sind da geschützt, aber man weiß eben, dass es Chinesen da manchmal nicht vorgeschützt sind, dann sterben Leute in Haft in China. Und ich meine, es gibt ja zum Beispiel Ni Yulan, also die Bürgerrechtsanwältin, über die ich auch berichte, naja, die wurde halt in den Rollstuhl geschlagen.
Miao ist aufgrund des internationalen Drucks freigekommen, Gott sei Dank, dafür ist jetzt ihr Rechtsanwalt in Haft. Sie haben dieses dunkle Ende erlebt. Wollen Sie gerne zurück nach China?
Ja, ich kann mir das schon gut vorstellen. Also gerade im Moment bin ich glücklich in Deutschland und mir geht's hier gut, aber ja, ich kann mir das schon vorstellen.
Im SWR 2 Tandem Sommerprogramm wiederholten wir ein Gespräch, das Almut Engeling 2016 mit Angela Köckritz führte. Das Buch der ehemaligen China-Korrespondentin ist dort in dem Titel Wolkenläufer – Geschichten vom Leben in China bei Drömer erschienen und kostet 19 Euro.